wirklich Kind Jahrzehnte der Existenz der Sowjetunion, da musste ich auch eine Abhandlung schreiben über den Charakter von Pichurin, ein Held unserer Zeit, die Millionen armer Schüler, Generation nach der Generation, mussten das tun. Und ich erinnere mich ganz gut, das war für mich schwierig, ja, obwohl ich ziemlich gut war in der Literatur. Und ich glaube, ich habe meine Angst auch bekommen diesmal. Aber es war schwierig, weil in der Tat, was dieser Held unserer Zeit, was Lermontov versucht, und das war für seine Zeit eine absolute Ausnahme. Also es ist wirklich Zerfall von allem, also totaler Zerfall von allen Strukturen des klassischen Narrativs. Es ist kein Roman, der Roman zerfällt in, wie Sie gesagt haben, in Fragmente, die absolut unzusammenhängend sind. Fragmente insgesamt ergeben überhaupt keinen Sinn hier, sie haben keinen Anfang, kein Ende. Intrige ist nicht klar, der Held hat überhaupt keinen Charakter, keinen Zweck, es gibt überhaupt keine Entwicklung, in welche Richtung auch immer. Es herrscht das Gefühl der Sinnlosigkeit, aber auch dieses Gefühl ist nicht tragisch. Wenn man auch zu Recht sagen kann, dass Lukács-Terminologie, also bis zu einem gewissen Grad Illustration zu Lukács dienen kann. Auf der anderen Seite bei Lukács seine Helden, die er zitiert, sie haben diese innere Spannung, ja, sie leben in dieser inneren Spannung, in der Erwartung einer Heldentat oder Möglichkeiten, bemühen um ein Leben überhaupt, um ein sinnvolles Leben, und das klappt nicht. Bei Lermontov ist das überhaupt nicht der Fall, ja, das ist interessant. Er ist schon in einer Phase, in der keine Enttäuschung möglich ist, weil er keine Enttäuschung vorliegt. Ja, er weiß schon von Anfang an, was passiert. Er stellt das Leben von Puschkin nachher im Grunde. Das heißt, er bewundert Puschkin, und Puschkin sozusagen war eine impulsive Figur, wurde sozusagen starb beim Duell. Und Lermontov versucht auch beim Duell getötet zu werden. Irgendwann gelingt ihm das. Aber er weiß ganz genau, dass es ein Simulacrum ist, der zweite Ordnung, dass es eine Wiederholung dessen, was irgendwann spektakulär war, aber jetzt keinen Sinn mehr hat. Also sozusagen Enttäuschung immer schon in einer Strategie der Enttäuschung und so weiter und so fort. Und darüber ist wirklich sehr, sehr schwierig zu schreiben und so weiter und schwer darauf zu reagieren. Es ist ein merkwürdiger Text, jetzt muss man schon sagen. Und ziemlich einmalige Texte in Literatur, sogar für das 20. Jahrhundert ist es ziemlich ungewöhnlich. Für das 19. Jahrhundert ist es einfach singulär. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt gerade auf diese Figur des Helden sich konzentriert, Sie haben das auch kurz angesprochen, das Problem in der Zeit, und ich glaube, das ist das Problem für die russische Intelligenz, die sehr tief liegt. Und im Grunde, es ist diese gerade hegelische Problematik. Und die waren alle Hegelianer so oder so. Die waren alle von Hegel infiziert. Das war die Frage, wie verhält man zu Napoleon? Und das war eine lebenswichtige Frage. Und das war eben der Punkt, an dem die Leute zusammengebrochen sind, nachdem die ganze russische Intelligenz damals zusammengebrochen hat. Weil die waren alle ausnahmsweise vor Napoleon, für Napoleon, das ist gar keine Frage. Die ganze kulturelle Klasse Russlands, gerade Oberschicht, inklusive Zarenfamilie, ja, das ist auch interessant, inklusive der Zaren selbst, waren voll von ungeteilter Verehrung eigentlich für französische Aufklärung. Ja, das ist das Einzige, was sie gelesen haben. Leute haben nur Französisch geschrieben und Französisch miteinander gesprochen, nicht Russisch. Und für sie, Frankreich war das ideal. Und Napoleon war das der richtige Held. Derjenige, der sozusagen die Macht des Geistes mit der Macht des Schwertes vereint hat. Und sie hatten ausnahmsweise alle seine Mission begrüßt. Gerade aber auf der anderen Seite hat gerade diese Schicht das meiste dazu beigetragen, dass Napoleon vernichtet wurde. Im Endeffekt sind das alle diese junge, also zwischen 20 und 35 Jahre, junge Adlige, sind alle freiwillig in die Armee gegangen, sie mussten das nicht. Sie haben die Führung übernommen, sie waren ziemlich gut vorbereitet und gut gebildet. Und sie haben eine Armee gebildet, die letztendlich Paris besetzt hat. Und mit einem sehr, sehr unguten Gefühl im Magen, weil sie im Grunde dasjenige zerstört haben, was sie am meisten bewundert haben. Sie haben ihren Sieg als ein Verbrechen gesehen. Das ist Wahnsinn. Und mit diesem schlechten Gefühl sind sie zurückgekommen nach Russland. Und das war eben der Akt der Verzweiflung, da waren fast alle involviert, diese Führungsschicht in der Armee. Zum Teil sind sie zurückgezogen von der Dienst, die demonstriert haben. Dezember wurden zum Teil abgeschlachtet, zusammen aufgehängt, zum Teil verbannt. Von der gleichen Maschine, die sie vor der Zerstörung im Grunde gerettet haben. Und Jahrzehnte danach, diese Schuld und Sühne von Dostoevsky ist darüber, ja, der Mann will ein Napoleon sein und begeht ein Verbrechen und geht nach Sibirien. Das ist auch eine Metapher der gleichen Geschichte. Krieg und Frieden von Tolstoi, wo alle Helden sozusagen völlig gespalten, unsicher sind, eigentlich nicht kämpfen wollen, aber doch kämpfen müssen, entweder sterben und ziehen sich zurück, trotzdem werden involviert. Und das sind Nachfahren. Ja? Und die da waren im Kampf selbst, die haben immer das Gefühl gehabt, sie kämpfen gegen die richtige Sache für die Verbrecher. Jetzt, warum haben sie das getan? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, weil sie haben das aus freien Stücken getan. Sie haben nicht getan, was sie gezwungen worden waren. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Ein Teil der Reformen des 18. Jahrhunderts bestand in sogenannten Freiheiten des Adels in Russland. Das heißt, wo die Bevölkerung insgesamt nicht frei war, Adel war sehr, sehr weitgehend frei zu dieser Zeit. Also sie konnten sich auch entziehen, wenn sie wollten. Und diejenigen, die sich entziehen wollten, sind auch nicht dahin gegangen. Es waren auch schon genau. Also warum haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht aus nationalistischen Gründen und sie haben nicht gemacht aus nationalistischen Gründen, weil sie nationalistisch waren. Sie waren extrem antirussisch noch dazu. Ja? Antirussisch in dem Sinne, dass für sie Begriff Nation überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sondern sie haben das Gefühl gehabt, dass die Idee der Aufklärung vom französischen Nationalismus korrumpiert ist und sie wollten gegen diese Korruption vorgehen. In der Hoffnung, dass es vielleicht die Aufklärung doch siegt, aber nicht in dieser nationalistischen korrumpierten Form. Das heißt, wenn man die Leute liest, damalige Zeit, wenn man die Texte liest und so weiter, es geht immer um das Gleiche. Die Franzosen haben selbst ihre Aufklärung verraten. Die haben sozusagen den Universalismus der französischen Revolution der Aufklärung an Waffe benutzt für die Unterjochung der europäischen Völker im Namen des französischen Imperiums. Und was der Rest gegeben hat, das ist sicherlich die Proklamation Napoleons zum Imperator. Was sozusagen für sie eine vollendete Verrat an die Idee der Revolution und die Idee der Aufklärung darstellt. Und sicherlich bis jetzt, also wenn man Agamben liest und viele andere diese Diskussionen, wir sehen, dass diese verhängnisvolle Geschichte, die ja das ganze Projekt Westen, ja, Projekt westliche Zivilisation, in Frage gestellt hat und nach wie vor in Frage stellt. Das ist diese unheilvolle Formulierung Rechte des Menschen und des Bürgers, ja, les droits de l'homme et des citoyens. Das heißt, wer hat Rechte? Hat es der Mensch oder hat es der Bürger? Wenn es der Mensch hat, ist es universal. Wenn es der Bürger hat, ist es national. Und die Französische Revolution hat diese E gestellt. Das ist l'homme et citoyen. Und wenn es in Frankreich, alles in Frankreich abgespielt hat, in diesem Augenblick, das war kein Widerspruch. An dem Augenblick, an dem die französischen Armeen siegreich wurden und die Grenzen Frankreich überquert haben, mussten sich die Menschen fragen, trifft diese Le Droit auf sie zu oder nicht? Weil sie sind zwei Menschen, aber es sind keine Citoyen. Und dann mussten sie sehr schnell feststellen, dass auch sie diese Rechte in sehr begrenztem Umfang zutreffen. Und diese Differenz ist die Differenz, diese E, ja, dieser Und, Mensch und Bürger, ist verhängnisvoll geworden. Und das war der Grund, warum die Französische Revolution letztendlich untergegangen ist, oder vielleicht nicht der Grund, aber das ist der Grund, warum die gebildete, aufgeklärte Schicht, etwa in Russland, wo diese Schicht nicht etwa wie in Spanien damals gezeigt hat, kann sein, die Spanier haben Widerstand geleistet, aber das war diese aufgeklärte Schicht nicht an der Macht. In Russland war sie in diesem Augenblick an der Macht. Ja? Die hat im Grunde diese Macht verloren, dadurch, dass dieser Krieg mitgemacht hat und dann von dieser Macht nachträglich ausgeschaltet. Das war das Problem. Und hat keine Machtbasis mehr gehabt danach. Also ab 25 gab es für diese Schicht keine Chance mehr im Staat. Also die sind gebrochen an dieses Problem. Und das Problem ist, inwieweit das Versprechen der Aufklärung so formuliert werden kann, dass es zu keinem Imperialismus führt. Wie kann man das Versprechen der Aufklärung so formulieren, dass diese nationalen Geschichten überwunden werden und dass diese Mensch und Bürger nicht diese unheilvolle Amalgam bilden, dass die Verbreitung der Aufklärung praktisch verunmöglicht. Ich denke, es gibt ja im Grunde keine Antwort auf diese Frage. Und wenn man tiefer sieht in die Problematik von Hegel, wir sehen die gleiche Geschichte. Hegel ist genauso wie Lermontov, aber in einer anderen Variante, das Produkt der deutschen Widerstands gegen Napoleon. Das heißt, jemand, der sagt, ein Nationalstaat, und zwar unser deutscher Nationalstaat, ist besser als dieser Held. Besser eine Bürokratie, gut funktionierender Rechtsstaat, und zwar nationaler Rechtsstaat, als universale Held. Und was passiert im Grunde in Russland nach Napoleonkrieg? Es passiert eine sehr interessante Geschichte. Nikolaus, der eben kommt, macht im Grunde genau das, was Hegel empfiehlt, wenn man es genau hinsieht. Man sagt, das ist die Zeit der Unterdrückung, aber was war das eigentlich? Er hat Folgendes gemacht. Er hat ein neues System der Gesetze eingeführt. Dementsprechend, man konnte ja Adelstitel erwerben. Das heißt, und zwar durch Verdienst. Man macht eine bürokratische Karriere und jede bürokratische Stufe ist gleichgesetzt mit einem gewissen Adelstitel. Das heißt, man ist ein bisschen weiter geworden, ist man Adlige, dann ist noch weiter, ist man Graf, dann ist man Adlige, ist man Fürst und so weiter und so fort. Das heißt, man konnte das alles, was früher erblich war, durch den persönlichen Verdienst bekommen. Man konnte eine normale bürokratische Karriere machen, und zwar nicht nur in Verwaltung, sondern in der Bürokratie. Zum Beispiel ein Ingenieur, Direktor eines großen Unternehmens, ein jüdischer Bankbesitzer hat einen Titel bekommen. Das waren jüdische Barons und Grafen in Russland, die zum Beispiel Bankbesitzer und Direktoren waren oder Direktoren großen kommerziellen Gesellschaften. Die haben automatisch diese Titel bekommen, ohne in der jüdischen Glauben zum Beispiel aufzugeben. Das heißt, wir haben eben das bekommen, was Hegel eigentlich verspricht. Das heißt, keine Demokratie und so weiter, sondern eine rechtsstaatlich funktionierende Bürokratie. Das hat aber dazu geführt, dass diese Aufsteiger von unten, die sehr schnell Karriere gemacht haben, gerade diese Schicht ausgeschaltet haben. Das heißt, die Aufklärung ist im Grunde gescheitert an diese Bürokratie, Neustand der Bürokratie. Und das ist der Vorgang, der interessanterweise fast den gleichen Begriffen, obwohl nicht so hoffnungslos wie Lermontov macht, von einem anderen Autor beschrieben wird, und das ist der Stendhal. Ja, wenn man Rouge Noir liest und so weiter, das ist genau das. Dass ein junger Mann, der ein Held sein will und so weiter, scheitert an der postrevolutionären französischen Bürokratie, die im Grunde an dem gleichen Prinzip des individuellen Verdienstes aufgebaut ist. Und das ist auch früher Balzac, ja, das geschrieben hat. Das ist eine eher soziologische Studie. Lermontov ist eine psychologische Studie, aber sie fixieren den gleichen Stand der Dinge. Das ist der Sieg der Bürokratie, die Chancen, die Revolution gegeben hat, die Aufklärung gegeben hat, alle zurücknimmt. Und gerade die Leute an die Macht bringt, die im Grunde mit diesen Ideen nichts tun haben. Und okay, Hegel bejaht das letztendlich, andere beweinen das oder lassen sich duellieren und umbringen oder wie auch immer. Aber das war eben dieser etwas unheilvolle 30er, 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, die von unserer Zeit merkwürdigerweise nicht so weit entfernt sind. Cool. Leider.